Das Jazzgespräch.
Du hörst es.
Yes, und wir sind auf Sendung und ich sage allen unseren lieben Hörerinnen und Hörer ein freundliches Hallo vor der Sommerpause. Und dir, lieber Dieter, die muss ich jetzt was vorspielen, Moment.
Ich hab's mir gedacht, dass da was kommen wird.
Day, Mr. President. Happy birthday to you.
Also danke, lieber
alles
Stefan.
Alles Gute zum Geburtstag.
Schick sie vorbei, schick Merlin vorbei.
Ja, das wird schwierig werden. Ja. Also, ihr habt es schon erraten, unser lieber Dieter hat Geburtstag und wir verraten nicht sein Alter. Er ist aber tatsächlich eine Spur jünger als derjenige, um den es heute geht.
Ja, was für eine elegante Überleitung. Und bevor ich euch verrate, um wen es geht, auch von meiner Seite ein Hallo, mein lieber Stefan. Danke für diese süße Intro. Und hallo, ihr alle da draußen. Heute geht es um einen ganz großen Meister des Jazz, nämlich um George Russell. Kein Mensch kennt ihn, außer wir.
Und das ist sehr, sehr schade,
ja,
weil er einer der größten Jazzmusiker ist, der auf diesem Planeten je gelebt hat. Warum kennt ihn niemand? Warum kennt ihn niemand? Ich glaube, es ist so ein sogenannter Musician's Musician. Er wurde von seinen Kollegen und Kolleginnen deutlich mehr geschätzt als von den Zuhörern. Warum? Da werden wir versuchen, das zu erkunden. Ich denke, es liegt natürlich auch an der Musik, die ja super toll ist, aber nicht wahnsinnig leicht zugänglich.
Ja, und in dem Moment, wo ich dich unterbrechen wollte und du, Sturschädel, lass dich natürlich nicht, was ganz gut ist. Ich freue mich, dass du hier wirklich Superlative gewählt hast. Eigentlich bin ich derjenige, der ständig vollkommen ins Kitschige, maßlos Superlative verwendet. Ich kann mich dem wirklich nur anschließen. Und dass du das machst, das gibt der Sache noch eine besondere Konnotation. Du hast es eher auf den Punkt gebracht. George Russell ist einer von denen, auch bei uns ist er bis jetzt, glaube ich, überhaupt noch nie bei unseren Gesprächen aufgeschlagen. Nicht, weil wir ihn nicht kennen würden. Wir kennen ihn beide und ich glaube, einer der ersten Jazzmusiker, der mir überhaupt untergekommen ist. Ich weiß noch ganz genau, dass unter meinen ersten 20 Jazzplatten waren gleich zwei George Russell-Platten, die Ästhetik, auf die wir dann später kommen werden.
Wie bist du zu dem gekommen, wenn du
ja, ich habe
gerade begonnen hast, Jazz zu sammeln
und George Russell dabei war. Ich habe darüber nachgedacht, wie es kam. Hat mir ein damals sehr lieber Freund, der Dr. Martin Grill, der mich sozusagen auch
keine Jazz Namen hier
wie sie erzogen hat, quasi einen Tipp dazu gegeben. Oder bin ich damals in dem wunderbaren Record Store, den es dann auch auf der Zweierlinie in Wien gegeben hat, Atlantis hieß der, sind die einfach so gut platziert gewesen, dass sie mir in die Hände gefallen sind. Faktum ist, sie haben maßgeblich zu einer sehr, sehr raschen weiteren Entwicklung beigetragen, weil ich war sofort hin und weg von dem Kerl, wie der Musik macht. Und das ist das Interessante, du hast es auch schon gesagt, es ist in keinster Weise wirklich eingängige Musik. Auf der anderen Seite muss man sagen, Jazz ist so oft sperrig und der George Russell ist irgendwo bis zu einem gewissen Grad eigentlich die Synthese für alle, weil er so sperrig oder so komplex er ist, sind seine Melodien überhaupt in den ersten Jahren, eigentlich immer, auch bis zum Schluss, total eingängig. Und selbst das, was dann sehr, sehr frei strukturiert ist, hat immer wieder sehr, sehr fetzige rhythmische Passagen, die dich in jedem Fall mitreißen. Also irgendwie bleibt es für mich ein Mysterium, warum er mehr geschätzt wird.
Also ich habe jetzt in der Vorbereitung vieles gehört von ihm, alles, also was ich zeitlich geschafft habe, weil ich einige Platten kannte, natürlich so wie du auch, aber lange nicht alles. Und ich muss sagen, es war da kaum was dabei, wo ich gesagt habe, naja, das ist schlecht. Ja? Eigentlich gar nichts, es war gar nichts Schlechtes dabei. Es waren ein paar Platten dabei, wo ich ja, wo man sagt, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein und würde man jetzt nicht kaufen, aber im Großen und Ganzen ist das Werk eigentlich ein Wahnsinn und über so viele Jahrzehnte auch, wie er gearbeitet hat und nie so dieses in das Loch gefallen ist, wie viele andere, über die wir schon geredet haben, nämlich in das Jazzrock-Loch in den 70er und 80er Jahren. Das ist schon mal toll und ich muss auch sagen, das wird eine sehr, sehr teure Sendung werden heute. Bei dir ist es schon teuer geworden, bei mir wird es noch teuer, weil es gibt so vieles, was man eigentlich nachkaufen muss und kaum kriegt. Das heißt, man muss tiefer in die Tasche greifen, was schade ist.
Ja. Alles vollkommen richtig, wobei man vielleicht auch noch ergänzen muss, quasi, er hat keine Brüche gehabt. Er war einer von den Musikern, die nie in ein Drogenloch hineingefallen sind. Er hat nicht nur die Jazzrock-Zeit nahtlos genial überstanden, sondern, Stefan, dreh doch mal kurz das Handy vielleicht ein wenig ab, sondern er hat auch in der Jazzrock-Zeit sogar super spannende Sachen gemacht. Die Elektronik-Sonata-Sachen, die er dann, wir werden darauf noch kommen. Also der hat irgendwie seine ganze sehr lange Schaffensperiode hindurch großartige Werke gemacht. Mich hat es ein bisschen an den Mal Waldron erinnert, an unseren Geschätzten, wo wir auch mal gesagt haben, da kannst du fast blind, sobald du Platten von dem findest, kannst du zugreifen, weil wirklich schlecht ist gar nichts. Das meiste ist 4 Sterne würdig sozusagen. Und eigentlich ist es beim George Russell auch so. Wenn du da Platten siehst, dann einmal zugreifen. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass es kein absolutes Highlight, sondern nur eine einfach hörenswerte Platte ist.
Genau. Aber vielleicht fangen wir mal ein bisschen mit seinen theoretischen Anfängern. Das war jetzt ganz blöd ausgedrückt. Fangen wir mit seinem Leben ein bisschen an. Er war nicht nur Jazzmusiker und Komponist, und er war tatsächlich Komponist, er hat sehr viel komponiert, sondern er war auch ein Musiktheoretiker.
Ja.
Hast du das hast du gelesen wahrscheinlich. Ich wusste das nicht. 1953 bereits ein sogenanntes Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization Werk. Und es gilt im Grunde als die theoretische Grundlage des modalen Jazz.
Genau
so wird es beschrieben. Lesen habe ich es nicht.
Es ist auch sehr, sehr schwer zu kriegen. Mir ist bei der Rezeption der Geschichte, ich habe mich ein bisschen natürlich mit den Strukturen des Jazz so nebenbei in den letzten 100 Jahren beschäftigt. Und dadurch ist mir das auch nicht ganz unbekannt gewesen. Und mir ist damit bewusst geworden, Stefan, wir müssen unbedingt einmal in der nächsten Zeit eine Sendung machen, so über die Frage, was ist das Wesen des Jazz? Da spielt das dann sicher stark hinein. Im Grunde geht es da ein bisschen um die Kirchentonarten, die im Jazz eine große Rolle spielen. Die lydische wäre ja eine. Es geht, wie so oft eigentlich im Jazz, und das wäre dann, sage ich mal, bereits eine Einführung für eine potenzielle spätere Sendung. Es geht auch um die Frage, wie befreit man den Jazz aus herkömmlichen Musikdenkweisen? Und der George Russell hat sich eigentlich Zeit seines Lebens mit diesem Thema beschäftigt und hat das immer in seine Werke einfließen lassen. Hat damit, wie du schon treffend festgestellt hast, Leute abgeschreckt. Aus heutiger Sicht ist es trotzdem unverständlich, dass er das getan hat, weil die Sachen teilweise sehr eingängig sind. Es geht, ich sage mal so, im Grunde geht es vielleicht in der Musik insgesamt immer um die Frage, wie kommst du von einem Ton zum nächsten? Was ist das überhaupt sozusagen? Was ist ein Tonschritt? Und ohne hier zu sehr in die Tiefe zu gehen, sei vielleicht gesagt, dass er sich vor allem beschäftigt hat damit, ich sage mal, den Jazz aus seiner harmonischen Struktur
aus einem harmonischen Kassett zu befreien.
Ja.
Und die chromatische Tonleiter, das klingt ja alles fürchterlich kompliziert, vor allem wenn man das drüber liest und es nicht hört. Aber jeder, der ein Klavier sich vorstellen kann und vor Augen hat, und ein bisschen Bescheid weiß über die Tonfolge auf einem Klavier und was eine Oktave ist und so weiter, da tut es dann schon leicht, ja, weil eine chromatische Tonleiter ist ja nichts anderes als nicht nur die weißen Tasten, sondern auch die schwarzen Tasten. Und damit hat man eben dann 13 Noten für eine chromatische Tonleiter, während eine normale Tonleiter Dur oder Moll eben nur 8 hat. Ja, das so einfach und so simpel kann man das jetzt einmal auf den Punkt bringen. Was es dann für die Musik bedeutet oder für die Umsetzung, da wird es dann schon schwieriger. Ich tue mir selber oft schwer, jetzt, wenn ich was Neues höre, zu unterscheiden, ist es jetzt moderner Jazz oder ist es das nicht? Oder, also, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich glaube, darüber zu reden ist, glaube ich, wesentlich schwieriger, als es einfach zu hören.
Ja, absolut. Wobei, ich möchte da gerne was loswerden, weil ich habe jetzt so nebenbei mir von Miles Davis, wir haben darüber gesprochen, aber ich glaube nur wir zwei, Stefan, wir haben es nicht erwähnt hier in unserem Jazz-Podcast. Wir sprachen über die Zeit von Miles Davis mit seinen genialen Quintet, in dem Quintet. Fall das zweite. Da gibt es eine geniale Bootleg-Serie in zwei Teilen. Die zweite ist dann, wo er wirklich sehr bereits hineingeht in seine Fusion-Phase. Und die erste Bootleg-Serie, da spielt er eigentlich mit seinem zweiten Quintett genialsten modalen Jazz live, so wie Live at the Plutched Nickel. Da geht es mir genauso, wie du es gesagt hast. Ich weiß, das ist klassischer modaler Jazz und ich hörte es. Und ich denke mir, okay, ich habe mich auch ein bisschen mit dem theoretischen Konstrukt auseinandergesetzt. Ich verstehe es noch immer nicht. Und was meint er eigentlich und was macht er eigentlich? Ich habe keine Ahnung oder sagen wir nur sehr, sehr wenig Ahnung. Aber es hört sich einfach irrsinnig gut an.
Ja, und letztlich ist es wahrscheinlich auch egal, welche oder wie man die Musik jetzt genau bezeichnet und einordnet. Das ist ja wieder eine Schubladisierung. Und macht eigentlich keinen Spaß. Also,
sag mal so, du kannst dich entscheiden, ob du sagst, es macht mir keinen Spaß und ich will mich damit gerade beschäftigen, sondern ich will nur die Musik genießen. Oder ob du sagst, hey, ich finde es einfach spannend, auch da ein bisschen in die theoretische Denkwelt der Jazzmusiker und der Komponisten einzudringen. Beides ist möglich. Beides ist befruchtend, finde ich.
Ja, ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Was ich meine ist, dass es der Musik keinen Abbruch tut, wenn ich sie einordne oder nicht einordne. Mhm. Ja. Jedenfalls in diesen diversen Informationen, die ich da gelesen habe, steht irgendwo, dass Milestones, also Miles Davis Milestones, als erstes Werk des modalen Jazz gilt. 1958. Ich glaube, es ist eher der Jazz-Workshop vom George Russell aus dem Jahr 56.
Na, hundertprozentig. Genauso ist es auch. Das ist eigentlich das erste modale Werk. Ich habe mir einen Spaß gemacht, weil ich das für eine der tollsten Platten halte, die jemals gemacht wurde. Und ich bin gestoßen beim Diggen auf eine spannende Online-Plattform, Album of the Year. Wonach Kriterien, es geht im Wesentlichen, glaube ich, um die Kritikerbewertungen und da wahrscheinlich zeitlos, quasi so über die Jahrzehnte des Jazz und dann für jedes Jahr Rankings aufgestellt werden. Und in diesem Jahr, wo der Jazz-Workshop entstanden ist, sind andere große Werke entstanden, wie eben Birth of the Cool, habe ich nicht gewusst, ist aber so, von Ben Webster Soulville zum Beispiel, Miles Ahead von Miles Davis, von Mingus the Clown, vom Rolling Saxophone Colossus, weiters Brilliant Corner von Monk, Brilliant Corners vom Sonny Rollins, dann noch Way Out West, Cooking ist auch eingespielt worden von Miles Davis Quintett, oder vom Duke Ellington, Such Sweet Thunder. Und da geht es dann noch weiter und da kommen 30 andere Platten, die fast alle gleiche Qualität wie die gerade genannten hatten. Welche ist nicht dabei? Unser Jazz-Workshop, Stefan. Der ist offensichtlich wirklich durch den Rost gefallen, was absolut unnachvollziehbar ist.
Ja, aber nicht nur der Jazz-Workshop, es sind viele Platten vom George Russell aus dem Rost gefallen. Ja. Und durch den Rost gefallen. Und jetzt sind wir wieder dort, wo wir begonnen haben. Ne? Wir reden über jemanden, den kaum jemand kennt, der jetzt nicht der Super-Jazz-Experte ist. Das ist schade.
Ja. Es sei vielleicht dazu gesagt, Stefan, beim Jazz-Workshop spielen ja wirklich großartige Musiker neben ihm, unter anderem der Art Farmer auf der Trompete und am Klavier der der Meister des modernen
Bill Evans, ja.
Bill Evans, genau.
Ja. Kannst du denn, ich kann über Art Farmer eigentlich gar nichts sagen, nur dass er mal immer wieder untergekommen ist, weil er, glaube ich, entweder in Österreich gelebt hat oder zumindest mit österreichischen Musikern immer wieder was gemacht hat.
Beides.
Und auch in eine Art von Jazz gespielt hat, die mir jetzt nicht so wahnsinnig zugesagt hat. Aber kannst du über ihn kurz was sagen? Oder?
Ja, gerne. Lustigerweise sind da gewisse Ähnlichkeiten da. Auch der Art Farmer ist einer von diesen Musikern, die bis ins hohe Alter eigentlich großartige Platten gemacht haben, so quer durch seine gesamte musikalische Entwicklung. Über den müssen wir sicher mal eine Sendung machen. Und genauso wie unser lieber George Russell ist Art Farmer auch eigentlich eine der ganz, ganz großen Jazzblüten, die ein bisschen im Verborgenen vor sich hingeblüht haben. Auch der ist dir, und du bist absolut eingehört und eingelesen in die Geschichte und die Musik des Jazz, auch dir ist er nicht so wahnsinnig geläufig. Ich schätze den Art Farmer auch sehr, aber er ist, wie gesagt, auch nicht wirklich durch einzelne ganz, ganz große Platten aufgefallen. Aber eigentlich, ich habe sie nicht auswendig präsent, außer einer seiner späten Werke, Blame It on My Youth. Das ist nämlich sogar ein Kronenalbum bei unseren sehr geschätzten Kollegen vom Penguin Jazz Guide. Und zu Recht, großartige Platte, Spätwerk vom Art Farmer. Und bei den früheren Platten sind nicht nur die, wo er als Sideman, wie zum Beispiel hier aufgetreten ist, sondern auch unter eigenem Namen, sind mindestens 5 dabei, die man sich bis 10 wahrscheinlich sogar so aus der 50er, 60er Jahre, die du sofort kaufen kannst, weil sie großartige Musik sind. So viel zum Art Farmer.
Mhm. Gut, ja, also das ist schon angesprochen, Sextet, und das ist vielleicht auch ein Punkt, auf den ich zurückkommen möchte, wenn man so die Diskografie anschaut von George Russell. Also klein tut es nicht, ja. Also die Mindestbesetzung ist das Sextet, und das wächst sich dann aus bis zum Orchester. Da werden wir dann auch noch hinkommen. Sextet, Tentet, dann habe ich irgendwo 13 Musiker stehen, ja, also bis zur Big Band. Das heißt, er hat immer Wert darauf gelegt, dass da die Musik durch einen kräftigen Bläsersatz gepusht wird.
Ja, doch bei seinen kleinen Sachen wie beim Sextet klingt seine Musik so, als hätten dort auch 12 Leute stehen, weil sie so komplex gemacht ist. Und übrigens, weil wir letztes Mal darüber sprachen, dass das nicht unter den Tisch fällt, der Jazz Workshop war eine Platte, wo wahrscheinlich überhaupt so lange geprobt wurde wie für keine andere Jazzplatte in der Jazzgeschichte. Also der hat sich das wirklich sich und seinen Mitmusikern, oder in dem Fall, glaube ich, hat er gar nicht mitgespielt, hat nur eben arrangiert und komponiert. Der hat sich einfach Zeit genommen für seine Musik, und dann hörst du dann am Ende des Tages einfach diesen Platten auch an. Die sind wirklich genial durchkomponiert, wunderbar durchimprovisiert, weil die Musiker, die mitgespielt haben, nicht nur erste Sahne waren, sondern auch Zeit gekriegt haben und die entsprechende Kohle wahrscheinlich auch, damit man sich wirklich aufeinander einspielt und da etwas Großes entstehen lässt.
Ja, und dieser Jazz-Workshop ist also auch das erste Album, das ich nachkaufen muss. Ich hoffe, ich finde es irgendwo.
Ich verrate dir jetzt, man kriegt es momentan, wenn du das als Platte kaufen willst, dann musst du ansetzen bei 150 Euro, habe ich gesehen, auf Discogs, und da gibt es gerade 2 Platten momentan. Es gibt ein paar Quellen, wo man es als CD kriegt. Ich habe eine sehr, sehr günstige, unter 10 Euro. Ich verrate es dir aber nicht. Ich hoffe, ich bin schneller als du.
So, gut. was mir aufgefallen ist, schon beim Jazz-Workshop, sind die Namen der Stücke, die so ausgefallen sind. Ja, also es gibt schon mal das Ästhetik, das ja dann als Album nochmal kommt. Also vorweggenommen für unsere Playlist, die ich auf Spotify die ihr auf Spotify finden könnt, habe ich aufgenommen einen schönen Titel, der heißt Livingston, I Presume. Kennst du den Hintergrund dieses Zitats?
Nein, du wirst es mir jetzt verraten müssen.
Ja, also das war der Livingston war ein britischer Forscher.
Ja, okay.
Des 19. Jahrhunderts.
Ja.
Afrika-Forscher.
Genau.
Und ist dort verschollen. Mhm. Und irgendeine britische Zeitung hat dann einen Journalisten darunter geschickt, ihn zu finden. Das war ein gewisser Stanley. Und dieser Stanley hat tatsächlich den Livingston irgendwo im Dschungel aufgespürt. Und so sagt die Legende, die beiden begegnen einander und der Stanley geht hin und sagt, Livingston, I presume.
Genau. Ja. Ich erinnere mich an die Geschichte, die ist mir auch schon irgendwo untergekommen, für alle, die es interessiert. Das ist die Grundlage des Romans Heart of Darkness. Und dieser Roman wiederum, oder sagen wir so, es spielt da hinein, es ist nicht ganz die Grundlage von Heart of Darkness, aber dieses Motiv, das spielt dann auch hinein bei Apocalypse Now. Also der Verrückte, der sich irgendwo in den Dschungel zurückzieht und dann von einem anderen gefunden wird.
Ja. Yeah. Und es gibt auch ein tolles Buch, aber das genau diese Geschichte von den beiden erzählt. Aber frag mich nicht, wie es heißt. Ich habe es in meinem Bücherregal, aber das kann man auch liefern. Weiß ich jetzt nicht. Wir wollen jetzt auch nicht zu weit abweichen, weil sonst brauchen wir wieder 2 Stunden heute. Ich würde gerne zum nächsten Album springen. Ich weiß, dass das eins deiner Favorites ist. Ich bin damit nie so wirklich warm geworden. Aber man muss dem Album zuerkennen, dass so wie Jazz Workshop in dem Jahr 56 was ganz was Neues war, auch das nächste Album, das im Jahr, wann ist das erschienen, 1959, was komplett Neues war für diese Zeit, nämlich New York, New York. Weil da wir auch einen Erzähler drauf haben. Mhm. Und ich glaube, die Besetzung ist ähnlich wie beim Jazz-Workshop. Es ist wieder der Art Farmer, es ist wieder der Bill Evans. Auch ein gewisser John Coltrane spielt da mit, habe ich gesehen. Ja. und der John Hendricks als Erzähler. Was ich dem Album aber zugute halte, ist das eine Stück, das ich auf die Playlist genommen habe. Das ist der East Side Medley. Da greift er nämlich Autumn in New York auf. Und das ist eines der schönsten Songs, den die Billie Holiday jemals gesungen hat. Ist nur extrem schwer zu kriegen. Mhm.
Jo. Also, du meinst jetzt die Billie Holiday?
Die Billie Holiday, ja.
Ja.
Weil es gibt 100 Billie Holidays Alben und es gibt ein Album, wo das drauf ist oder so in etwa. Ja.
Weil diese von dir angesprochene Platte, die ist nämlich jetzt zum Beispiel gerade wieder wunderbar auf einer schönen Vinylfassung rausgekommen, High-Quality-Vinyl. Und das wäre so eine typische, auch ich sage und gestehe dir zu, das ist mit Sicherheit keine von seinen 10, 15 besten Platten, aber es ist einfach trotzdem saugut. Auch der Umstand, dass alles, was im Jazz damals zu Creme de la Creme gehört hat, allen voran unser geliebter John Coltrane, eben sich dort auch versammelt hat. Und noch dazu, diese Pressung, die jetzt gerade am Markt ist, Leute, bitte zuschlagen. Einer der audiophilsten Aufnahmen ist, die momentan gerade am Markt sind. Also es ist wirklich irrsinnig schön zu hören. Und allein schon deswegen ist es wert, die Platte sich zuzulegen auf dicken, fetten Vinyl, weil das Ganze natürlich wie immer vom Russell genial arrangiert ist und auch noch wirklich ganz, ganz großartig über die Boxen rüberkommt.
Genau. Sagst du so beim nächsten Album was? Das haben wir ja auch beide zu Hause.
Es ist jetzt die Frage, welches du meinst, weil
mein nächstes wäre
das 6. at the 5-Spot gewesen.
Ja, also das habe ich nicht zu Hause, das ist richtig. Das habe ich auch nicht gefunden, muss ich sagen. Also hast du es zu Hause?
Ich habe es weder zu Hause, aber das ist eines, wo ich danach suchen werde, weil ich habe nur reingehört, dankenswerterweise. Das Internet bietet uns ja zumindest die Möglichkeit, Sachen anzuhören. Also das möchte ich mir unbedingt auch irgendwie zulegen. Ist übrigens, so viel sei dazu gesagt, für alle, die sich auch dafür dann interessieren werden, ist eine Studioaufnahme, vielleicht sogar die einzige Studioaufnahme, wo die Wörter Five Spot drin vorkommen, the famous Jazz Club. Die einzige Aufnahme, die nicht im Five Spot live entstanden sein muss.
Keine Live-Aufnahme?
Nein, ist es nicht, ja.
Ja, aha, interessant. Ich habe ein Album gefunden, auch aus 1960, das heißt Live Rarities. Jetzt dachte ich mir, das müsste dann ähnlich sein, da ist die Aufnahmequalität allerdings eher Medium. Mhm. Ja, gut, dann überspringen wir das mal, weil was soll man dazu sagen? Ja?
Haben wir ja schon was dazu gesagt. Du meinst wahrscheinlich den Stratus Funk, oder?
Ja, genau.
Ja, ja. Das ist neben der Ästhetik wahrscheinlich eine von den 2 Platten, die man jedenfalls vom George Russell besitzen muss, sage ich einmal.
Ja, das sehe ich auch so. Es ist wieder ein Sextett, allerdings mit Musikern, die mir nicht bekannt sind. Einzig ein gewisser Chuck Israels am Bass, Den haben wir schon irgendwo anders auch gehabt. Die anderen kenne ich nicht. Aber im Grunde, es ist jetzt wieder ein Wechsel, sagen wir mal, von der Musik. Also das New York war, glaube ich, so ein bisschen eine Ausnahme in dieser Reihenfolge, die da jetzt kommt, musikalisch. Weil jetzt fängt eigentlich mit Stratus Funk eine Phase an, die sie ja zieht, glaube ich, bis zu The Outer View 1962. Aha. Dessen Musik sehr, sehr ähnlich ist. Nichtsdestotrotz ist alles extrem gut.
Ja.
Wir haben als nächstes die George Russell Sextet in KC. Ich nehme das aus Kansas City. Mhm. Und da kommt das erste Mal der Don Ellis dazu, über den wir auch schon eine Sendung gemacht haben. Mhm. Ein super Album. Mhm. Und beim nächsten Album, das haben wir kurz bevor wir die Aufnahme begonnen haben, thematisiert Jazz in the Space Age mit dem Paul Blay unter anderem. Da kommt jetzt dieses Chromatic Universe, das er 1953 schon in seinem Buch beschrieben hat, so richtig jetzt zum Tragen, weil da gibt es drei Stücke drauf, die Chromatic Universe Part 1 bis 3. Magst du da ein bisschen was sagen dazu?
Zunächst möchte ich vor allem dazu sagen, dass das eine Platte ist, die man sich alleine schon deswegen auf Vinyl kaufen sollte im Original, weil das Cover einfach wunderbar genial 60er Jahre ist, so richtig spacig mit diesen weißen Kugeln, die irgendwo vor so einem fast 70er Jahr anmutenden Lichtermeer dahin wabern. War bis vor kurzem so wie gar nicht zu bekommen und wenn dann auch sind teuer und ist jetzt, wird es demnächst wieder aufgelegt als Vinyl und Leute schnell zuschlagen. Das wäre das, was mir als allererstes zu dieser Platte einfällt.
Aber nach mir erst, bitte.
Ja. Mit einem gewissen Wermutstropfen muss ich dazu sagen, ich habe es eh gerade gesagt, dass ich es mir um viel zu viel Geld jetzt auf Discogs gekauft habe und ich freue mich schon, wann ich es kriegen werde.
Ja, und es ist zu hoffen, dass die Platte auch in Ordnung ist.
Das ist dann auch zu hoffen, ja. Und ansonsten hast du eh schon richtig gesagt, vom musikalischen her sind diese Platten, die in dieser Zeit entstanden sind, alle sehr, sehr ähnlich. Sie, speziell auf Space Age, sind auch diese wunderschönen, Klangkonstruktionen, die so ein bisschen mich erinnern am ersten an die frühe Phase vom Sun Ra, der ja auch so weltraumartige Musik gemacht hat, die man dann in den Science-Fiction-Filmen oder ähnliche Musik hat man dann in den Science-Fiction-Filmen der 60er und 70er Jahre gehört. So hat man sich offensichtlich auch Space Music vorgestellt. Das sind Dinge gewesen, mit denen ich vor 20 Jahren noch wenig anfangen konnte, auch damals schon Jazz hörend und sie heute mehr und mehr liebe. Das ist so dieses irgendwo, es kommt so kryptisch daher und du hast das Gefühl, die Marsmännchen tapsen vor dir her. Es ist sehr viel Third Stream für mich in dieser Musik drinnen. Und so klassisch eben auch der Ansatz, dass man vom Jazz jetzt nicht nur in den Free-Bereich und den modalen Bereich hineingeht, sondern auch sehr, sehr viel von der modernen Klassik hineinnimmt. Igor Strawinsky und Ähnliches. Ich mag sie also nicht gern.
Aber das ist ja genau das, was der George Russell gemacht hat. Also in den Free-Jazz an sich ist er ja nie gekommen. Er hat eher diese, wie nennt man das, Third Stream,
ja, haben es gerade gesagt.
So ein bisschen begründet, genau. Ja? Also wo die Klassik reinkommt, und der Jazz auch schon sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, anspruchsvoll wird und kompliziert, aber es ist nie Free Jazz gewesen.
Ja.
Ich habe vorher schon mal gesagt, dass mir aufgefallen ist, dass manche seiner Stücke wirklich lustige Namen haben, wie dieses Livingston. Dem Album George Russell in KC ist auch ein Stück drauf, das ich auf die Playlist genommen habe. Das heißt, war gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass das Deutsch ist.
Ich habe es nicht gelesen, aber es ist nicht auszuschließen, wiewohl der George Russell, glaube ich, nicht unbedingt irgendeinen besonderen Bezug hätte zu Deutschland. Vielleicht sei an dieser Stelle auch dazu gesagt, das ist eine ganz interessante Biografie. die der gute Mann hat. 1923 geboren in Ohio, ist er relativ früh bereits erkrankt. Der dürfte zur Zeit seines Lebens sozusagen quasi immer unter chronischen Krankheiten gelitten haben, hat als erstes Instrument nämlich auch Schlagzeug gespielt, was ihm dann aufgrund seiner Krankheit offensichtlich zu beschwerlich geworden ist. Weißt du, was er gehabt hat? Mir ist es jetzt gerade entfallen. Ungute chronische Krankheit gehabt.
Ja. Eine ungute chronische Krankheit. Ja. Ja. Red mal weiter, vielleicht finde ich was dazu.
Ja, naja, hat also Schlagzeug eigentlich angefangen und ist dann erst später aufs Klavier umgestiegen und hat sich dann eben sehr stark mit Musiktheorie beschäftigt, weil er sehr lange im Krankenhaus gelegen ist mit seinen diversesten chronischen Problemen, Gesundheitsproblemen. Dankenswerterweise müsste man jetzt zynischerweise fast sagen, weil da eben ganz was Großes entstanden ist. Nicht nur für ihn, sondern wie du schon richtig sagtest, auch für die anderen, weil er eigentlich wirklich als zu Recht als der Vater des modalen Jazz bezeichnet werden kann.
So, ich habe es schon. Ja. Er war im Zweiten Weltkrieg eingezogen und bekam Tuberkulose.
Tuberkulose, genau. Grausliche Krankheit. Heute nicht mehr, hat nicht mehr diesen Stachel wie damals. Das war eine schiere Krankheit. So ist es. Aber so zynisch das ist, dank dieser Krankheit ist uns da ein großartiger Musiktheoretiker geschenkt worden. Und ja, das ist schon mal...
Genau. Ja. Wieder zu den Namen seiner Stücke. Wir haben ja dieses Buch schon mal erwähnt. Wie war das? Das Chromatic-Konzept auf, sag mal, hilf mir nochmal.
The Lydian Chromatic-Konzept of Tonal Organization.
So, und während jetzt auf dem Jazz in the Space Age das Chromatic Universe aufscheint in drei Teilen, gibt es auf deinem nächsten Album Aesthetics einen super schönen Titel, der heißt The Lydiot, ja, also ja. Zur Lydisch und der Idiot, der auch auf der Playlist ist. Und dieses Album, abgesehen davon, dass es sich in die Reihe toller Alben einreiht, ist besonders erwähnenswert, weil das, soweit ich weiß, die einzige Zusammenarbeit war mit Don Ellis und Eric Dolphy.
So ist es auch, genau. Und das wäre auch diese Platte, sage ich da vielleicht ergänzend gleich dazu, der sagt, ich will eine von ihm haben, dann wäre das aus meiner Sicht, das wäre meine Empfehlung.
Ästhetik. Noch dazu mit einem super tollen Cover.
Richtig, ja, das ist auch, stimmt, das ist sehr...
Wo sind die Alben eigentlich erschienen? Auf Riverside, glaube ich, oder? Oder zumindest die, über die wir da gerade reden.
Also diese hier sind, glaube ich, auf Riverside erschienen, in dieser Zeit, oder auf Riverside gearbeitet.
Ja, ein Label, über das wir auch vielleicht einmal uns unterhalten.
Ja, unbedingt, müssen. Absolut, ja. Es ist sehr intellektuelles Label, muss man sagen. Aber dazu ein anderes Mal mehr.
Genau. Ja, weiter geht's dann 1962, da sind gleich zwei Alben erschienen, auch die zwei muss man haben, The Stratus Seekers, wieder mit Don Ellis, und The Outer View, zum letzten Mal, glaube ich, mit Don Ellis jetzt, beide Alben, wie gesagt, toll. Bei Outer View ist mir aufgefallen, eine Dekonstruktion von You Are My Sunshine, die ich ziemlich großartig finde.
Nein, das ist genau der Punkt. Das ist der George Russell begeistert. Also mir geht es dann immer so, er begeistert mich, so wie du es jetzt beschrieben hast, eigentlich, weil er so eine wunderbare Musik zum Nachdenken macht, aber trotzdem nie Gefahr läuft, dass man sozusagen dabei sich angestrengt fühlt. Das Lustige ist, dass seine Platten, auf die wir jetzt dann sicher gleich kommen werden, seine elektronischen Sonaten, da geht es eigentlich dann zwar blauten Seiten auch immer, wie soll ich sagen, sehr komplex dahin, und trotzdem sitze ich dort und ich amüsiere mich bei diesen Platten. Es ist wirklich faszinierend.
Ja. Jetzt haben wir einen biografischen Sprung. 1962 hört dann die Veröffentlichung von Plattner für längere Zeit auf. Ich lese in der Biografie, dass er Mitte der 60er Jahre oder 64 nach Europa gegangen ist. Das mag den einen Grund haben, dass er in Amerika zu wenig Geld verdient hat.
Genau so war es. Er hat gemerkt in Amerika, seine Musik kommt nicht an. Wo man vielleicht auch dazu sagen muss, er ist ja in dieser Zeit sozusagen quasi erschlagen worden von so vielen Alternativen. Für die, die einfach eingängigeren Jazz hören wollen, haben einfach unsere großartigen Meister und Meisterinnen des Jazz, über die wir schon sehr viel gesprochen haben, einfach ein Angebot gehabt, das bestechend war. Und für die totalen Freaks, die es total außerirdisch wollen, hat es da einfach schon kräftigsten Free Jazz gegeben. Und damit sind ihm mit seinem Konzept, das sozusagen doch relativ anspruchsvoll war, aber nicht so wild wie Free Jazz und nicht so brav wie anderes Großartiges, was in dieser Zeit entstanden ist und nicht so eingängig, da ist ihm die Luft ausgegangen. Und er ist nach Europa gegangen, wo man sagen muss, sich damals eine intellektuelle Szene etabliert hat, wo er einfach bestens hineingepasst hat. Und er hat ja auch sofort aufgeschlagen wie ein Komet.
Ja, er ist in Skandinavien gelandet. Ich lese da gerade, dass es für schwedische Radio gearbeitet hat. Aha. Das spiegelt sich dann auch in späteren Aufnahmen wieder. Es gibt irgendwo eine Aufnahme mit dem Swedish Radio Symphony Orchestra.
Ja.
Dazu vielleicht dann noch später. Ja, und dann gibt es in diesen Norwegen und Schweden Musiker, die später weltberühmt geworden sind, zu der Zeit wahrscheinlich aber noch nicht bekannt waren. Ich darf es kurz erwähnen, einen gewissen Jan Gabarek, einen Thierry Rübdahl und einen John Christensen.
Und nicht zu vergessen den Arild Andersen, der da auch am Bass mitgemacht hat.
Genau, und dann gibt es noch einen weiteren Amerikaner, der da auch sich in Skandinavien herumgetrieben hat um diese Zeit. Den kennen wir gut, über den haben wir auch schon eine Sendung gemacht. Gewisser Don Cherry. Und da gibt es zumindest 1965 eine Aufnahme mit Don Cherry und einem Albert Toosey Hees, ich glaube, den haben wir ja irgendwann erwähnt, at Beethoven Hall, das ist ein Live-Konzert. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Es ist mir nur vom Namen nach geläufig, aber jetzt, wo du es ansprichst und ich mitkriege, dass das die Platte mit dem Don Cherry war, bin ich wieder höchst interessiert, sie mir zumindest mal anzuhören. Wie findest du sie? Hast du reingehört?
Ich habe sie zu Hause.
Oh, geil, schön. Ja. Erst kürzlich gekauft oder?
Nein, schon länger.
Toll.
Schon länger.
Wo hast du die gefunden?
Es ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Mhm. Ja, vielleicht möglicherweise auf einer Plattenbörse.
Schön, es leben die Plattenbörsen. Ja. Naja, auf jeden Fall ist dann die nächste, die mir ganz wichtig ist und die ich jetzt gerade heute, Stefan, gekriegt habe, als wunderbares Vinyl, The Essence of George Russell. Was übrigens auch, hat man das Gefühl, es könnte ein Best-of sein, ist es nicht, sondern es ist die erste, die er mit den von dir genannten großartigen skandinavischen Musikern gemacht hat.
Die zwar 1971 erst erschienen ist, aus welchem Grund auch immer, aber du hast recht, das ist genau die erste Platte, die da in Skandinavien entstanden ist.
Ja. Und die wäre unbedingt bitte wieder aufzulegen, weil wir zuerst Riverside erwähnt haben, jetzt kommt seine Soul Note-Zeit. Soul Note eigentlich ein italienisches Label und Dankeschön dafür, dass ihr euch den George Russell unter eure Fittiche genommen habt, liebe Soul Noter. Und diese Platte ist schon wieder eine, die man schon alleine wegen des Covers besitzen sollte, weil das ist eine wunderbare Grafik, eine Zeichnung. Ich weiß gar nicht, was da alles drauf ist, eine Hand irgendwie und ganz viele Farben und alles verschwimmt so ineinander. Doppel-LP noch dazu, ganz selten auf Solno, Doppel-LPs ist die einzige, die ich kenne übrigens. Von vorn bis hinten gespickt mit einfach genialer, geiler, guter Musik. Wirklich großartig.
Tja, was soll man dazu sagen? Ich denke, du solltest vielleicht das wichtige Werk darauf erwähnen, das ja sich dann immer wieder fortsetzt in seinen späteren Jahren, nämlich die Electronic Sonata for Souls Loved by Nature. Das ist die erste Aufnahme dieses Werks. Okay, du sagst nichts dazu.
Entschuldige, nein, ich habe mir gedacht, du bist noch nicht fertig. Ich darf ergänzen, ebenfalls zwei maßgebliche Werke, also ein weiteres maßgebliches Musikstück, das auch eine Rolle in seiner Geschichte spielt, ist da auch drauf, Now and Then. Und dann gibt es noch ein Concerto for Self accompanied Guitar. Alles miteinander, spannende Musik. Und wie du richtig sagst, das erste Mal schlagt da seine Electronic Sonata auf. Und das ist eine Geschichte, ich weiß es, als junger Bub, ich stand beim Teuchtler, wunderbares Plattengeschäft in Wien, Leute. Wer in Wien ist, bitte unbedingt hingehen, wenn ihr mal da seid. Und bin gestoßen auf, da sind beide Platten, die Einspielung aus der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, nämlich 1969 und die 80er-Jahr-Einspielung. Beide Platten gab's. Ich habe dann reingehört und hatte damals noch nicht das Ohr dafür und habe aber dankenswerterweise wenigstens die 1969er Fassung, von der wir jetzt gerade reden, mitgenommen. Electronic Sonata for Souls Loved by Nature, was dann eben nach der Essence of George Russell eben als eigene Platte rausgekommen ist und schwer zu kriegen. Großartige Aber
unterscheidet sich diese Electronic Sonata von der auf der Essence?
Ja, das ist ja das Spannende. Das ist beides eigentlich Studioeinspielungen, glaube ich, herausgehört zu haben. Ganz sicher bin ich mal nicht. Und trotzdem ist es so, dass die Musik irgendwie anders ist, wobei ich dazu gestehen muss, vielleicht bin ich einfach nur so simpel und habe das Gesamtkonzept dieses Werkes, der Electronic Sonata, einfach noch nicht verstanden. Mhm. Und daher fällt es mir gar nicht auf, dass das immer wieder den gleichen musikalischen Abläufen folgt.
Das wird es schon tun, aber die Aufnahmen sind schon unterschiedlich.
Na, ganz sicher.
Weil die Essence ist 68 aufgenommen worden, dann die Electronic Sonata 68 ist 69 rausgekommen und auch 69 aufgenommen worden, sie heißt nur 68. Da übrigens mit dabei einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Free Jazz, nämlich der Manfred Schof.
Genau, ja.
Ja, und wie du schon gesagt hast, um 1980 ist das Ganze noch einmal erschienen, auf einer mit einem Sextett, glaube ich, wieder mit italienischen oder französischen Musikern. Diese Platte habe ich erstanden vor kurzem und bin auch sehr, sehr schwer beeindruckt.
Ja, ich inzwischen natürlich auch, weil du hast mal sehr früh gespielt kürzlich. Und ich bin genau in diesen Part hineingekippt, wo sie dann so richtig zu funken anfangen. Und man dachte, scheiße, genau. Die Platte klingt gut.
Ja, die klingt
und,
gut.
Wie du richtig sagst, und das ist schon ein Beweis dafür, weil das ist so heraushörbar, dass diese Platte aus 1980, also mit dem Titel 1980, mit dem Zusatztitel 1980, so gar nichts mit der 69er-Einspielung zu tun hat. Und da ist mir so richtig bewusst geworden, der George Russell hat es überhaupt nicht notwendig, sozusagen quasi seine Stücke einmal live und einmal im Studio zu spielen. Und dann sind die Unterschiede eher die, dass die Soli irgendwie anders klingen, sondern der umgibt sich einfach sozusagen quasi jedes Mal aufs Neue mit großartigen Musikern, um, so kommt es mir vor, um seine Musik einfach wieder neu zu erfinden, neu entstehen zu lassen.
Genau. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Album, das live eingespielt wurde, und das ist eine meiner Entdeckungen. Das habe ich auch schon gekauft, es ist nur noch nicht gekommen und ich hoffe, es wird kommen, weil es ist gestanden, sofern verfügbar beim Lieferanten.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, 1970, Trip to Prilaguri. Und zwar ist es tatsächlich mit all den skandinavischen Musikern, die wir zuerst aufgezählt haben, eingespielt worden. Und es ist so ein geiles, funky Live-Album. Das muss man haben.
Finde ich super spannend, weil siehst du, bei meiner Beschäftigung ist mir das und dann durch den Rost gefallen.
Das verstehe ich gut. Ich habe es durch Zufall bin ich drauf gestoßen.
Ja, aber ich habe es jetzt gerade vor mir, weil ich schaue jetzt gerade, ich dick parallel dazu bei allmusic.com und da sehe ich es gerade. Du hast vollkommen recht. Schaut auch sehr schön aus. Schönes Cover. Und das ist ja auch etwas, was so spannend ist, für mich zumindest.
Ich habe es aber nur auf CD. Also das ist unmöglich, auf Platte zu kriegen.
Ja. Wir werden uns darüber unterhalten, wann das hast und erzähl mir dann davon. Beim George Russell ist es mir wirklich so gegangen wie dir. Ich habe schon 4, 5 Platten zu Hause gehabt und ich bin mir relativ sicher, dass ich innerhalb der nächsten Wochen und Monate dann am Ende des Tages 15 bis 20 Platten von ihm haben werde. Das alles, was er macht, das muss gekauft werden. Das ist so gut alles.
Diese Aussage müssen wir jetzt auspiepsen für die Frage. Unsere Frauen das zufällig einmal hören.
Stimmt, ja, grauslich. Blöd gelaufen.
Gut. Ja, also das war diese wirklich geile Phase in Skandinavien. Es geht noch weiter mit zwei Aufnahmen. Die sind, naja, das geht dann schon in eine Richtung, wo ich sage, das werde mir jetzt nicht kaufen. Sagen wir es mal so. Ja, es ist sehr, sehr anspruchsvoll, was er da gemacht hat, aber es ist nicht unbedingt das, was ich bräuchte. Das eine ist die Otello Ballet Suite and Electronic Sonata Number 1.
Ja.
Die ist tatsächlich mit diesem schwedischen Symphonieorchester aufgenommen worden. Ich habe den Part 1 aber auch in die Playlist aufgenommen, weil es mir erst interessant genug erschien, auch diese Seite von George Russell zu zeigen. Und das zweite Album, das ich meinte, 1971, dann Listen to the Silence. Das ist in einer Kirche aufgenommen mit einem Chor. Das war mal ein bisschen too much.
Ja, ja.
Wobei dieser, ja. Wobei dieses, mhm. dieses, das Titelstück Listen to the Silence dann bei seinem 80th Birthday Concert wieder gespielt wird. Das ist, glaube ich, die letzte Platte 2005. Mhm. Und es dann auch auf die Playlist geschafft hat.
Siehst du, und das ist, du hast es jetzt eher auf den Punkt gebracht, das ist es ja gerade. Darum ist von dem eigentlich keine Platte so, dass du dich kränken musst, wenn du sie blind kaufst, weil du wirst einfach Aspekte finden, die dann dazu führen, dass du sie bei uns auf die Playlist aufnimmst. Und das heißt ja nichts anderes, als dass auf jeder von diesen Platten ist dann was drauf, was du sagst, es ist es wert, es gehört zu haben und öfter zu hören. Das trifft übrigens dann auch auf den Sprung zu, weil ich würde mit dir jetzt dann schon über 6 Jahre springen.
Ja, ja, freilich.
Zu Vertical Form 6, die aber für dich das Gleiche gilt. Eine Platte, sicher nicht eine von seinen besten. Ich habe nur reingehört. Ich kann dazu nur sagen, ich habe reingehört und habe sie faszinierend gefunden. Die war ein bisschen anstrengend am Ende des Tages sogar, aber trotzdem so, dass ich mir gesagt habe, die muss ich mal in einer ruhigen Minute genauer durchhören. Und wenn es mal irgendwo, hat auch so ein lustiges Cover mit Dreiecken, die übereinander gestellt sind, wenn es mal irgendwo unterkommt auf Vinyl, dann werde ich sie sicher nicht auslassen können. Mhm. Das nächste ist allerdings dann eine Platte, die man unbedingt haben muss.
Sprich?
1978, New York Big Band.
Auch auf tatsächlich?
Ja.
Also das ist wieder mit dem Swedish Radio Orchestra, die habe ich ein bisschen überfrachtet gefunden. Aber also, sag mal.
Ja, also mir hat sie einfach in Summe gesehen sehr gut gefallen, weil sie, wie soll ich sagen, ein bisschen was Dreckiges auch an sich hat, finde ich. Sie hat so ein bisschen... Sie hat für mich so Soul-Bezüge. Ich glaube, es wird ja auch gesungen dann auf der Platte. Also mich hat sie irgendwie eingenommen. Und sie ist auch ungefähr in der gleichen Zeit eben entstanden wie die zweite Einspielung der Electronic Sonata for Souls Love by Nature, eben der 1980er-Version. Und ist da, zeigt, wie vielfältig eigentlich... damals sozusagen sein musikalischer Approach war, weil die beiden Platten haben für mich nicht wirklich extrem viel miteinander zu tun.
Nein, eigentlich haben sie gar nichts miteinander zu tun. Ja. Ja. Schon von der Besetzung her ist es, aber ist auch von der Musik her, ist es komplett unterschiedlich. Mhm. Also, ja. Jetzt, womit wir in den 80er Jahren angelangt werden und sich uns schon langsam da zum Schluss bewegen, der George Russell ist da schon 60. In den 80er Jahren und nimmt aber trotzdem noch weiter auf und bringt wie immer wieder Dinge heraus, die jetzt vielleicht nicht weltbewegend sind, aber immer noch gut genug, um sie zu hören. Ja. Wir haben da die African Game aus 1983. Ist ein Live-Album, vielleicht etwas anstrengend.
Naja, jedenfalls dazu zu erwähnen ist erstens, dass es auf Blue Note erschienen ist. Ist das schon mal ein Qualitätssiegel? Und zweitens ist das für mich einer der ersten wirklich maßgeblichen, nämlich auch groundbreaking World Music Platten. Sie ist wirklich, wie der Name schon sagt, ist sie von der Stimmungslage her sehr afrikanisch. Das ist so, wie ich mir sozusagen der African Mood vorstelle. Und das ist, wie gesagt, ein wirklich schöner, astreiner Ansatz, sozusagen quasi, wie kann World Music klingen? Das ist das, was mir dazu einfällt.
Ja, und jeder, der es wissen will, kann es auch in der Playlist nachhören. Das Event One Organic Life on Earth ist dort zu finden.
Gute Entscheidung. Ja.
Dankeschön. Ja, und sonst habe ich aber aus den 80er und 90er Jahren eigentlich keine Alben mehr gefunden, die jetzt wirklich besprechenswert sind.
Naja, dann lass mich nur ergänzen, dass er im selben Jahr eine Platte rausgebracht hat mit dem Namen So What, wo er...
Gut, die kenne ich nicht, ja.
Ja, wo er auch das Thema, wo er sich mit Miles Davis im weitesten Sinne auch beschäftigt und sozusagen da so ein Thema, das Thema eben auf unterschiedlichste Arten und Weisen durchspielt und dann eigentlich aus meiner Sicht fast unverzichtbar wäre, ebenfalls aus dem gleichen Jahr, wieder eine Soul Note Scheibe, Live in an American Time Spiral. Wunderbare Musik, auch anspruchsvoll wieder, und von Approach her, sage ich einmal, ähnlich wie die Electronic Sonata for Souls, Loved by Nature, 1980, auch ein durchgängiges Werk, wo er sozusagen sich fast durch die ganze Musikgeschichte dann immer durcharbeitet. Das ist das, was bei ihm auffällt, dass er sozusagen quasi sehr oft sehr kammermusikalisch akademisch anfängt und dann steigert sich das Ganze orgastisch, wird funkig, durchaus aber auch für mich free jazzig, und das findet sich auf dieser American Time Spiral wieder, für mich eine schwere Empfehlung.
Also du hast schon recht, ja. Ich habe es nur insofern jetzt nicht unbedingt als erwähnenswert gefunden, weil es jetzt nicht unbedingt was Neues bringt zu den Aufnahmen, die er früher gemacht hat und die wir jetzt schon so in den Himmel gelobt haben. Ja.
Gebe ich dir recht.
Ja, genau. Ja, und ansonsten würde ich jetzt zum Abschluss springen, zum 80s Birthday Konzert 2005. Da dachte ich mir, wie ich den Titel gelesen habe und gesehen habe, Big Band, habe ich gedacht, das ist ein Abklatsch eines Best-of und wahrscheinlich ist es zum Vergessen. Ja, und es ist genau das Gegenteil. Es ist aus meiner Sicht ein wirklich tolles Konzert gewesen, sehr funky, mit vielen jungen Musikern. Und es ist eine Retrospektive seines Schaffens.
Dem ist fast nichts hinzuzufügen, außer dass ich dir...
Für dich die richtigen Haut...
Du bist heute sehr, sehr...
Na, Luis, komischerweise hat die Siri jetzt gerade eingeschaltet, ich weiß aber nicht warum. Ja.
Na, macht dir nichts, es belebt irgendwo hitzigen Tag noch ein wenig mehr. Ich wollte dir nämlich gerade zustimmen, das ist eine Doppel-CD, extrem viel Musik drauf, extrem viel spannende, extrem viel anstrengende Musik, aber extrem gut. Wirklich toll. Es ist eine, und das zeigt auch irgendwo, das zeigt für mich das Unverständnis, dass ich in Bezug auf die Rezeptionsgeschichte des George Russell habe. Ja, es ist anstrengende Musik, aber ich meine, wir Jazzhörer hören sehr viel anstrengende Musik. Und der große Vorteil vom George Russell und auf seinem 80th Birthday Konzert zeigt er das geradezu archetypisch und parademäßig. Die Musik ist nie langweilig. In der Sekunde, wo du sagst, jetzt wird es aber anstrengend, kommt da schon wieder mit einem neuen Thema hinein, das dich fesselt. Und genauso ist diese Doppel-CD, dass du eigentlich durchgängig dann merkst, bist du deppert, das ist schon eine Stunde vergangen, aber die Musik ist einfach fesselnd.
Genau. Ja, 2009, als mittlerweile 86-Jähriger, ist George Russell dann verstorben an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung, wie man sagt.
Ja. Habe ich auch so gelesen. Gut. Gott hab ihn selig. Danke, dass du auf der Welt warst, lieber George. Du hast uns wirklich nicht nur einfach mit toller Musik bereichert, sondern du hast in Wirklichkeit als Inspirationsquelle für viele unserer geliebten Jazzmusiker gewirkt. Der modale Jazz wäre vielleicht ohne dich auch entstanden, wie man ja bei so vielen großen Erfindungen der Weltgeschichte weiß, retrospektiv, dass sie dann oft an mehreren Stellen der Welt gleichzeitig erfunden wurden, weil sie mehr oder weniger sozusagen quasi so richtig naheliegend gewesen sind. Und vielleicht ist es mit dem modalen Jazz auch so. Jedenfalls hat er maßgeblichstes dazu beigetragen, dass der modale Jazz sich dann in dieser inspirativen Art und Weise, vor allem beim Miles Davis und John Coltrane, in den Köpfen festsetzen konnte.
Genau. Ja, ich denke, das war's für heute und das war's für das erste Halbjahr 2022. Wir gehen jetzt verdienterweise in die Sommerpause.
Es ist jetzt schon sehr heiß.
Es ist jetzt schon sehr heiß, wir wollen ein bisschen auf Urlaub fahren. Wir wollen uns über den Sommer auch nicht nur faul auf die Seite legen, sondern wir haben ja ein großes Thema vor, über das wir schon mal geredet haben, das eine Menge Vorbereitung bedarf, nämlich dieses ganze British Jazz Rock Gefüge Ende der 60er und der 70er Jahre. Also wie gesagt, es wird Zeit brauchen. Und ich weiß nicht, wann werden wir das nächste Mal erscheinen? Haben wir einen Plan?
Wir haben überhaupt keinen Plan. Ich sage immer planlos, Panik! Ach Gott im Himmel, was wird passieren? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall kommen wir wieder, keine Frage.
Ja, aber nicht in 2 Wochen. Sagen wir es einmal so.
So will ich sicher.
Genau. Okay. Ja, zur Playlist habe ich heute schon gesprochen auf Spotify. Dort gibt es natürlich den Podcast auch. Den gibt es auch auf Apple Podcasts. Den gibt es auf letscast.fm. Da gibt es eine eigene Sub-Homepage mit der Möglichkeit, auch Feedback zu hinterlassen. Wir sind dann auch noch auf meinmusikpodcast.de vertreten. Und sonst noch wo, Tita?
Ich habe keine Ahnung. Ich höre dir da immer andächtig zu.
Mhm. Na gut.
Was soll ich sagen? Ich bin für die Jazzgeschichte zuständig, Stefan. Alles andere machst du. Das ist den größeren Kopf.
Schön gut. Also, dann macht es gut. Schöner Sommer euch allen und wir hören uns im, ja, wie soll ich sagen, Frühherbst, Spätsommer, keine Ahnung. Mal schauen.
Dem kann ich mich nur anschließen. Ihr Lieben da draußen, schönen Sommer. Stefan, mein lieber Papa, alles Gute und ich gehe jetzt raus und schaue, ob Merlin vor meiner Türe steht.
Alles klar, gut.
Gut.
Tschüss.
Baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.